Wir haben uns heute Morgen mit dem letzten Abschnitt im 14. Kapitel beschäftigt und kommen nun heute zu dem 15. Kapitel. Dieser Abschnitt hier im Evangelium nach Johannes ist auch ein sehr bekannter Abschnitt, ähnlich wie Johannes 10, wo vom guten Hirten geredet wird, haben wir hier ein Hinweis auf den Weinstock. Es ist nicht nur eine bekannte Stelle im Johannesevangelium, sondern auch ein Abschnitt, wo es immer wieder Schwierigkeiten, um nicht zu sagen Probleme gibt in der Auslegung. Denn manche sehen ja hier einen angeblich überzeugenden Beweis, dass wir also doch noch abgeschnitten werden können und dann ins Feuer geworfen werden, um ins Feuer geworfen zu werden. Nun, wir wollen einmal versuchen, diesen Abschnitt so etwas auf uns einwirken zu lassen. Wir lesen zunächst einmal Evangelium Johannes 15 von Vers 1 ab. Auch hier wieder diese Anrede, die wir ja oft schon gehört haben, mit der wir uns beschäftigt haben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, nimmt er weg. Die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe dann am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und ihr werdet meine Jünger werden. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Soweit zunächst dieser Bericht hier und damit auch eine sehr beachtenswerte Gleichnisrede. Nun, es gibt manche Ausleger, die der Meinung sind, als der Jesus mit seinen Jüngern hier zusammen war, man hatte ja das Abendmahl gegessen, er sagt dann, wir wollen jetzt gehen. Judas war schon vorgegangen. Er hatte schon die Verbindung aufgenommen mit den Schriftgelehrten, mit den geistlichen Führern. Wahrscheinlich war man in dieser Zeit gerade dabei zu verhandeln. Dann sagt der Herr, wir wollen uns jetzt auch aufmachen. Und dann wären sie, so sagen manche Ausleger, nun hinaufgegangen, wo der Herr gefangen genommen wurde und bei diesem Weg ging man dann durch Weinberge und bei dieser Gelegenheit hätte der Herr dann die Weinberge gesehen und das hätte ihn dann veranlasst, etwas über die diesen Weinstock zu sagen und in dieser Gleichnisrede nun die Jünger zu belehren. Nun persönlich glaube ich nicht, dass die umliegenden Weinberge Anlass gewesen sind für diese Belehrungen. Ich glaube, der tiefere Sinn liegt im Zusammenhang. Denn wenn man noch einmal zurückschaut auf Kapitel 14, an die Belehrungen denkt, wo wir doch versucht haben, so kurz und etwas da hineinzudenken, dann hat der Herr von einem neuen Gebot geredet. Und wir haben uns auch daran erinnert, dass dieses neue Gebot, es wird übrigens mehrmals erwähnt, der Hinweis auf die Liebe ist, und dass hier schon ein sehr beachtenswerter Unterschied liegt zu dem Gesetz oder den Geboten des Gesetzes. Die Gebote des alten Bundes waren so, dass wir sie gar nicht halten konnten, weil wir die Kraft nicht hatten. Paulus nimmt diesen Gedanken oder diese Tatsache, um das Gesetz gleichsam als eine Möglichkeit zu sehen, überhaupt zu einer tieferen Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit zu kommen. Denn durch Gesetz, so sagt er ja, kommt die Erkenntnis der Sünde. Ich betone noch einmal, nicht die Sünde. Denn die Sünde war schon da, lange bevor das Gesetz gegeben wurde. Wenn der Jesus hier von neuem Gebot redet, dann liegt das Neue darin, dass er auch die Kraft gibt. Dieses Gebot, diese Anforderung, die an uns gerichtet wird, zu erfüllen. Vorausgesetzt, dass wir in der wirklichen Gemeinschaft mit ihm sind und leben. Das ist die Voraussetzung. Das uns geschenkte neue Leben ist nicht eine automatische Kraft, die immer wirkt, sondern sie hängt auch ab von unserer Glaubenshaltung und unserer Einstellung. Ich erinnere an Theorie und Praxis, Stellung und Zustand. Also wir müssen schon in der echten Gemeinschaft bleiben. In diesem Gedankengang kommt der Herr nun hier zu Kapitel 15 und zeigt nicht nur, dass wir in der Lage sind, diese Gebote des Herrn zu erfüllen, sondern dass wir auch aufgrund der neuen Stellung in Christus in der Lage sind, wirkliche Frucht zu bringen, die für Gott einen Wert und für Gott eine Bedeutung hat. Und dazu gebraucht er nun das Weinstockgleichnis, weil es ein bekanntes, oft erwähntes Beispiel im Alten Testament ist. Ich denke, das wäre mit wenigen Worten schon gesagt, schon einmal ein gewisser Zusammenhang, den wir hier erkennen können und der sehr, sehr klar wird. Denn die Schwerpunktaussage in diesem Abschnitt ist das Wort Frucht. Ich denke, das bedarf keiner Frage. Und schon im Alten Testament werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass in der Frucht auch der eigentliche Sinn eines Weinstocks liegt. Es gibt manche Bäume und manche Sträucher, da kann man auch noch etwas mit dem Holz anfangen. Aber es gibt Aussagen, zum Beispiel auch im Alten Testament, wo das sehr deutlich betont wird, dass das Holz des Weinstocks, da kann man nicht viel mit anfangen. Das reicht nun gerade zum Brennholz. Da kann man keine Möbel machen, da kann man nicht als Bauholz gebrauchen. Es ist tatsächlich minderwertig. Wir sehen also, es ist vorwiegend die Frucht, auf die der Herr hier den Nachdruck legt und die besondere Bedeutung. Diese Belehrung gewinnt aber eine besondere Beachtung durch ein ganz kleines Wörtchen. Und das wird oft übersehen. Und doch ist es das entscheidendste Wort hier am Anfang. Und zwar heißt es nicht, ich bin der Weinstock, das wird später zwar noch einmal gesagt, sondern ich bin der wahre Weinstock. Und dadurch wird hier ein Unterschied herausgestellt. Ich sagte schon, im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, wo dieser Ausdruck Weinstock auf das Volk Israel angewendet wird. Wir haben übrigens in diesen Tagen auch schon gesehen, dass der Ausdruck Knecht auch auf Israel angewendet wird. Jesaja, da wird zunächst Israel gezeigt als mein Knecht. Von einem Knecht erwartet man Pflichterfüllung. Aber Israel hat die Pflicht nicht erfüllt. Darum spricht Jesaja dann kurze Zeit später von einem anderen Knecht, der übrigens auch Israel heißt. Gotteskämpfer, denn wir müssen hier an die tiefere Bedeutung dieses Wortes denken. Er ist der wahre Israel, der wahre Gotteskämpfer, der gekämpft hat und bei diesem Kampf sein Leben gelassen hat, als Beweis seiner Hingabe für seinen Gott. Also hier haben wir den Weinstock, der schon im Alten Testament vorhanden war. Wir wollen einige Stellen lesen, die das deutlich machen. Es gibt eine bekannte Stelle in den Psalmen, und zwar in Psalm 80. Und zwar wird hier der Weinstock gebraucht, um die Geschichte Israels mit wenigen Worten vorzustellen. Und zwar finden wir das in Psalm 80, eine bezeichnende Stelle. Ich denke, es dient schon zur besseren Belehrung und zum besseren Verständnis, wenn wir das einmal ganz kurz lesen. Psalm 80 von Vers 9, es gibt da Unterschiede wohl in der revidierten und in der anderen. Ja, ja. Ein Weinstock hobest du aus Ägypten, du vertriebest Nationen und pflanztest ihn ein, du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln, erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, von seinen Ästen, die Zedern Gottes. Er strecke seine Zweige aus bis ans Meer, bis zum Strom hin seine Triebe. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, so dass ihn alle berupften, die des Weges kamen? Es frisst ihn ab das Wildschwein aus dem Wald, das Wild des Feldes weidet ihn ab. Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, schau vom Himmel und sieh und suche diesen Weinstock heim und beschirme, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du mir hattest stark werden lassen und so weiter. Wir sehen also, hier wird eine ganz klare Aussage gemacht im Blick auf Israel. Ich sagte schon, wir haben hier tatsächlich in großen Zügen natürlich so die Geschichte Israels. Aus Ägypten wurde der Weinstock geholt, wurde in Kanaan eingepflanzt, dann wuchs der und er trieb ungeheure Schösslinge, hier heißt es, bis ans Meer und bis an den Strom, bis an den Euphrat. So weit dehnte sich Israel zum Beispiel in den Tagen Davids und Salomos aus. Und dann war plötzlich, änderte sich das Bild. Dann wurden die Mauern niedergerissen. Dann kamen die Tiere, fraßen ihn ab und von dem Weinstock blieb so gut wie kaum etwas übrig. Das ist also mit wenigen Worten die Geschichte Israels. Es gibt noch ein anderes Bild, das unmittelbar damit in Verbindung steht. Das ist der Weinberg. Auch diese Gleichnisse haben wir schon im Alten Testament und zwar im Propheten Jesaja Kapitel 5. Wir wollen jetzt diese Stelle nicht lesen. Aber da wird von dem Weinberg geredet, um den sich Gott sehr viel Mühe gemacht hat. Und da wird auch, Jeremia übrigens wird die Stelle auch erwähnt, und da wird auch die Frage beantwortet, warum die Mauern eingerissen wurden und warum es Gott zugelassen hat, dass eben diese Tiere kamen und ihn so berupft haben oder abgefressen haben. Die Antwort steht in den Propheten und zwar, ich suchte Frucht und fand nur Heerlinge, so heißt es in einer Übersetzung, oder dann schlechte Beeren, die man nicht gebrauchen kann. Das war der Grund. Keine echte bleibende Frucht. Deshalb wurde Israel von den Nationen bedrängt Und wir wissen von Israel, da blieb nur ein ganz kleines Häuflein übrig. Als der Jesus auf diese Erde kam, da war nicht mehr viel übrig von diesem Volk. Wir haben im Matthäus-Evangelium noch ein Gleichnis, das ist sehr bekannt. Matthäus 21, da wird noch einmal davon geredet, dass Gott einen Weinberg pflanzte. Und er verdingte ihn oder gab ihn bestimmten Weingärtnern. Dann kam er und wollte Frucht sehen. Die dachten gar nicht daran, hier die Pachtabgabe zu machen oder den Erlös dem Hausherr zu geben. Am Ende sandte er nun seinen Sohn, eben in dem Gedanken, sie werden sich vor ihm scheuen. Und dann kennen wir ja die Aussage, und als sie ihn sahen, sagten sie, halt, das ist der Erbe. Komm, lasst uns ihn töten, und dann hört alles uns. Und dann gebraucht der Herr ja diese traurigen Aussagen von dem Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde, der nicht passte in ihr System, in ihre Ordnung. Ein Bild, das, oder eine Aussage, die auch übrigens Petrus in 1. Petrus 2 gebraucht, und eine Aussage, die wir in Psalm 118 finden, wo der Jesus als der wahre Eckstein bezeichnet wird, denn der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ich denke, wir kommen damit der Sache schon näher, welche Bedeutung diese Aussage hat. Der Jesus will mit anderen Worten sagen, Israel, der Weinstock, wie Gott ihn betrachtet hat im Alten Testament, hat versagt. Er hat nicht die Frucht gebracht, die Gott gesucht hat. Und jetzt kommt der wahre Weinstock. Und das bin ich. Er hat natürlich die wahre Frucht gebracht. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber davon wird hier in diesem Abschnitt eigentlich nicht so sehr geredet, dass der Herr Jesus die wahre Frucht gebracht hat. Sondern hier wird das Gleichnis etwas jetzt erweitert auf die Gemeinschaft, die wir mit dem wahren Weinstock haben können und haben dürfen. Und damit passt dieses Gleichnis oder diese Gleichnisrede tatsächlich in diesen Zusammenhang hinein, weil wir auch schon uns daran erinnert haben, hier beginnt ein neuer heilsgeschichtlicher Zeitabschnitt. Und zwar das Erlösungswerk und die Ergebnisse seines Erlösungswerks. Eine ganz neue Gemeinschaft, die in unmittelbarer Verbindung mit ihm steht. Und darum gebraucht er hier dieses Weinstock-Gleichnis, weil tatsächlich die Reben in unmittelbarer Verbindung mit diesem Weinstock stehen. Es ist unmöglich, dass eine Rebe Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Ich denke, das bedarf überhaupt keiner Erklärung. Das ist hier auch ein gewisser Schwerpunkt in dieser Belehrung. Man muss schon, ich sage es einmal, Lebensverbindung mit Christus haben. Da muss, ähnlich wie bei der Rebe, der Saft, der Fluss stimmen durch den Weinstock in die Reben. Anders geht es nicht. Ich denke, dieses Beispiel ist sehr einleuchtend und nach meiner Überzeugung auch sehr klar. Das bedarf überhaupt keine Frage. Die eigentliche Schwierigkeit liegt hier in diesem Abschnitt in Vers 6. Da liegt die eigentliche Problematik. Und da sollten wir aber auch einmal jetzt zunächst einmal Vers 2 lesen. Denn da wird schon vorweg ganz klar gezeigt, dass es zweierlei Reben gibt. Bevor überhaupt das alles klar wird, was in Vers 6 steht, mit dem Fruchtbringen. Da wird schon ganz klar bezeugt, es gibt Reben, die bringen Frucht, und es gibt Reben, die bringen keine Frucht. Wir haben eine ähnliche Aussage auch in dem bekannten Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Bevor das überhaupt klar wird, wer töricht und klug ist, wird gleich schon gesagt, es gab 5 Törichte und 5 Kluge. Worin dieser Unterschied besteht, das kommt erst später in diesem Gleichnis zum Vorschein, eben als der Bräutigam nun im Begriff steht, zu kommen. Aber die Tatsache wird schon gleich am Anfang festgestellt, es gibt Kluge und es gibt Törichte. Außenstehend, ich sag's mal so, hätten das wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen. Wenn wir in der Lage versetzt worden wären, nun zu beurteilen, wer von den 10 ist klug und töricht, hätten wir sagen müssen, können wir nicht feststellen. Die schliefen alle. Die waren alle eingeschlafen. Das wurde erst offenbar, als es darum ging, wirklich dieses Licht zu leuchten, die Aufgabe zu erfüllen, die mit ihrem Dienst als Jungfrau und Brautjungfrauen verbunden war. Da wurde erst offenbar, dass die einen kein Öl hatten und die anderen hatten Öl. Das hätte ein Außenstehender bei einer äußeren Beobachtung überhaupt nicht feststellen können. Ob in den Lampen Öl war oder nicht. Konnte man erst sehen, wenn man sie ansteckte, ob das Öl wirklich da war. Also die Frage war schon klar, das sind die Törichten, das sind die Klugen. Hier wird das auch schon ganz klar festgestellt. Da gibt es Reben, die bringen Frucht, und da gibt es andere Reben, die bringen keine Frucht. Und ich glaube, dass Karl das besser erklären könnte, wie ich noch, wie das mit dem Fruchtbringen der Reben ist. Denn das ist ein alter Weingärtner in diesem Gebiet, unten in Eichstätten, da gibt es so viele Weinberge. Übrigens gibt es da den besten Wein, hat er ja erklärt. Und er weiß auch genau, wie das mit dem Schneiden der Weinstöcke ist. Ich möchte nur jetzt mal mit meiner Weisheit hier etwas sagen, weil ich ja inzwischen auch einen Weinstock habe und den auch schneiden muss. Also ich habe mich schon etwas mit dieser Materie beschäftigt. Und zwar erstens ist der Weinstock eine Pflanze mit einer ungeheuren Kraft und Entwicklung. Es gibt nur wenige Pflanzen, die in einem Jahr so lange Triebe treiben wie ein Weinstock. Stimmt das, Karl? Stimmt, gut. Mein Weinstock, als ich ihn gepflanzt habe, der hat zunächst mal kleine. Inzwischen hat der Triebe über 10 Meter. Also, und da kommen sogar die schönsten Früchte da. 10 Meter weit vom Stock entfernt. Ich habe übrigens eine ganze Wand damit bekleidet. Wir sehen also, da ist eine ungeheure Kraft in diesem Weinstock, wenn er so seine Schüsse treibt. Aber es gibt nach der Beobachtung, die ich gemacht habe, auch unterschiedliche Reben oder Schösslinge. Die einen, die bringen tatsächlich Frucht. Und da gibt es auch welche, die bringen keine Frucht. Und die bringen auch nie Frucht. Natürlich muss man das auch etwas kennen, was Frucht bringt oder nicht Frucht bringt. Übrigens diese Geiztriebe, stimmt das, Karl? Die bringen keine Frucht. Die kommen dann zwischen den Blättern nachher heraus, wenn man ihn zum Beispiel zurückschneidet, dann versucht er irgendwo wieder herauszukommen. Also der hat immer das Bestreben, sich zu entfalten. Und wenn man ihn zurückschneidet, dann kommt dann in dieser Achse der Blätter, kommt dann ein neuer Schuss, das nennt man dann die Geiztriebe, und die bringen keine Frucht, die kann man ruhig wieder wegnehmen. Die sind auch am Weinstock, logischerweise. Die gehören auch zu diesem ganzen System, wie man sagt, aber die bringen nichts. Der Weingärtner sieht das sofort. Der braucht da keine große Belehrung. Der kennt das aus Erfahrung und dann wird abgeschnitten. Ich denke, das ist wohl auch hier ein gewisser Grundgedanke, den der Herr hier vorstellen will, denn hier wird ja auch von einem Weingärtner geredet. Und der Weingärtner, das ist der Vater. Nun, wir dürfen davon schon ausgehen, dass Gott der Vater der beste Weingärtner ist und gewesen ist im Laufe der Geschichte, den es gegeben hat. Er kann das sofort beurteilen. Die bringt Frucht, die Rebe, die bringt keine Frucht. Die Rebe, die keine Frucht bringt, die wird abgeschnitten. Die entspricht nicht der Aufgabe. die an eine Rebe gestellt wird, also abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Tatsächlich, früher wurden die alle verbrannt, Karl, ja. Heute macht man es nicht mehr so. Wegen der Umweltverschmutzung muss das alles gehäckselt werden. Dadurch bringt man das Ungeziefer und die Krankheiten noch mehr in den Kreislauf hinein. Übrigens, das ist die Weisheit der Menschen. Aber das nur nebenbei. Aber der Weingärtner sieht jetzt, das ist eine fruchttragende Rebe. Und wenn man diese fruchttreibende Rebe oder fruchtbringende Rebe nun wachsen ließe, dann würden das meterlange Schösslinge und die Frucht würde immer kleiner und wäre praktisch wertlos. Ein Weinstock, der nicht geschnitten wird, verwildert innerhalb ganz kurzer Zeit. Und dann hat man keinen Wein, keine Weintrauben, nur viel, viel Blätter. Und genau das entspricht auch der geistlichen Bedeutung. Wenn wir im Glaubensleben nicht beschnitten werden, dann ist am Ende nur noch Blätter, Blattwerk. Das sieht zwar schön aus, hat aber keinen Wert. Und wie viel Blattwerk gibt es heute in der Christenheit? Das sieht sich alles so schön an, nur da ist keine Frucht. Wobei es hier nicht nur um Frucht für uns geht, sondern um Frucht für den Wein. Denn das ist doch Sinn und Zweck eines Weinstocks, nicht da eine besonders dekorative Wand zu haben, wo diese Blätter alle sind, sondern wo Frucht ist. Übrigens ist der Weinstock zusammen mit dem Feigenbaum ein wunderbares Bild von den herrlichen Segnungen, die wir im Alten Testament finden. Jeder Israelit, so hatte Gott verheißen, sollte unter dem Weinstock, unter dem Feigenbaum sitzen. Das ist natürlich Sinnbild, denn sie konnten ja nicht nur sitzen, da mussten auch etwas tun. Aber ein Bild für den wunderbaren Segen. Übrigens, ich habe auch einen Feigenbaum, hat mir lieber Herbert mir gegeben, der ist jetzt schon voller Früchte. Also merken wir, bei mir ist es biblisch zu Hause. Ja, also wir sehen schon, dieses Bild ist eigentlich sehr eindeutig. Bringt die Rebe keine Frucht, ist es ein Beweis, dass es keine Fruchtbringende ist. Durch die Frucht wird das offenbar. Selbst wenn man kein Weingärtner ist, also kein Fachmann, im Blick auf diese Weinpflege, die Pflege des Weinstocks, wird das jeder sofort sehen können. Da hängt eine Frucht und da hängt keine. Folglich ist das eine Rebe, die gar keine Frucht bringen kann, weil was fehlt. Es ist keine Lebensverbindung da. Wo keine Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus ist, kommt nie Frucht. Der Jesus wartet, aber es kommt. Und wir wissen auch, dass der Jesus diese Aussage sehr klar und unmissverständlich gesagt hat. Wenn wir einmal das Matthäusevangelium lesen, Matthäus 7, da spricht der Jesus ein sehr, sehr ernstes Wort. Und wir sollten das oder dürfen das ganz gewiss auch einmal hier hinzunehmen, und zwar in Vers 21, Vers 24. Oder Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Da waren Blätter, aber nicht die Frucht, die Gott gesucht hat. Da war etwas, was in den Augen der Menschen Eindruck machte. Aber es war nicht die Frucht, die Gott in ihrem Leben gesucht hat. Ich denke, ein ganz ernstes Wort. Und wir haben uns wiederholt daran erinnert, es gab in Israel und es gab auch in dem christlichen Bekenntnis schon sehr bald solche, die nur ein Bekenntnis haben. Eine Form der Gottseligkeit, aber deren Kraft verleugnet. Wir können das oft gar nicht beurteilen und ganz klar aus unterscheiden. Ist oft schwierig. Aber wir haben uns erinnert, wie wir das hörten, dass es manche gibt, wo man doch so im Stillen sagen muss, da kann man nicht die Hand für ins Feuer legen. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist wirklich Leben oder ist kein Leben. Und das ist gewiss auch hier ein Sinn. Ein besonderer Hinweis, dass wir Frucht bringen sollen, Frucht bringen müssen, als Beweis der Gemeinschaft und Verbindung mit Christus oder dass eben dieser Saft, ich bleibe bei dem Beispiel, nun wirklich auch fließt. Wobei der Saft vielleicht auch ein schönes Bild von dem Heiligen Geist sein kann. Der Weingärtner beurteilt das. Kommt keine Frucht, er sieht das auch schon vorher, schneidet er ab, dann wird die Reben werden zusammen gesammelt und er wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Es gibt bei diesem Vers, Vers 6 hier, manche Auslegungen. Es gibt zum Beispiel die Auslegungen, wo man dann sagt, ja, man darf hier nicht so sehr daran denken, dass es solche sind, die nun wirklich verbrennen, ins Feuer geworfen werden, in die Verdammnis kommen, sondern man muss das auf die Werke beziehen. Man bringt diese Aussage dann in Verbindung mit dem Korintherbrief, er selbst wird errettet, doch dann so wie durchs Feuer, da wird dann viel verbrannt. Aber ich denke, diese Anwendung kann man hier nicht machen, nach meiner Meinung. Hier kommt nichts und dann ist das eine ganz, ganz ernste Sache. Denn der Herr erwartete etwas und das bleibt aus. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, ich denke, das ist eine ganz wichtige Tatsache, die hier betont wird, dann haben wir auch göttliche Verheißungen und dann werden wir auch Frucht bringen. Übrigens haben wir uns heute Morgen damit beschäftigt oder daran erinnert, diese Auswüchse, die es heute gibt, besonders in manchen charismatischen Bewegungen, wo viele die Meinung sind, dass viele gar nicht wissen, was sie alles erhalten können. Man braucht nur im Namen Jesu zu beten, schon ist alles da. Ich denke, das sind törichte Erklärungen. Denn hier haben wir einen Beweis, dass es nicht stimmt. Hier heißt es, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und wenn das der Fall ist, was hier steht, dann werden wir auch nie Bitten aussprechen, die nicht in Übereinstimmung stehen mit den Gedanken Gottes. Ich las auch einmal so einen Bericht von einem Pfingstler, der also so viel Unsinn habe ich kaum gelesen, wo der Mann dann die Meinung vertrat, und wenn du einen Mercedes brauchst, nur beten, richtig beten, schon kommt er. Merken wir, welch eine Torheit. Es muss in Übereinstimmung stehen mit den Gedanken Gottes. Und wenn wir in ihm bleiben und sein Wort in uns bleibt, kommen wir auf solche Gedanken nie. Dann werden wir die gleichen Gedanken haben, wie der Herr Jesus. Und welche Gedanken hatte der Jesus? Dass der Vater verherrlicht wird. Das war sein Ziel. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft bleiben, Vers 8, dann wird mein Vater verherrlicht. Wir sollten das auch zu einer ganz bestimmten Frage in unserem Leben machen. Dient das, was ich tue oder auch nicht tue, zur Verherrlichung des Vaters oder nicht? Das ist ein ganz entscheidendes Argument, ein entscheidendes Motiv. Und dann kommt die Aussage, und ihr werdet viel Frucht bringen und ihr werdet meine Jünger werden, das heißt Lernende. Und das bleiben wir. Wir bleiben Jünger oder Lernende, solange wir hier auf dieser Erde sind. Ihr werdet viel Frucht bringen. Wir haben die Aussage im Blick auf die Frucht viermal und dabei eine Steigerung. Und das ist das Ziel des Weingärtners, wenn er den Weinstock reinigt. Die Frucht bringt, also eine Rebe, die Fruchtansätze hat, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das Wort reinigen hat hier auch den Sinn, die wird zum Beispiel beschnitten und das tut weh. Das tut sehr weh. Man hat übrigens manchmal beim Schneiden des Weinstocks auch den Eindruck, dass es ihm weh tut. Denn es gibt auch kaum, glaube ich, eine Pflanze, die so lange tränt wie der Weinstock. Wenn man das zu spät macht, dann läuft der Saft, dann tränt dieser Weinstock. Man hat tatsächlich den Eindruck, als ob es ihm wehe tut. Deshalb beginnt man mit dem Schneiden des Weinstocks auch sehr früh schon. Also bevor der Strom kommt, also der Saftstrom kommt, das fängt schon, bei euch fängt man im Januar schon an, da wird schon geschnitten. Wenn man damit wartet, so bis Ende März, April, dann ist schon eigentlich viel zu spät, das läuft und läuft und man kriegt das gar nicht zum Stoppen, weil dann die Kraft fehlt, diese Wunde zu schließen. Wir sehen also, aber der Weingärtner nun, der kennt das. Er schneidet auch frühzeitig, wo wir das überhaupt noch nicht merken, dass wir gestutzt werden müssen. Da macht er das schon. Wir meinen, das ist nicht nötig. Er sieht das. Er weiß ganz genau, wenn ich den wachsen lasse, dann bekommen wir den nicht mehr auf die Erde. Dann schneidet er ab. Auch wenn das Tränen kostet. Aber es dient doch einmal zu unserem Wohl und es dient auch zur Verwirklichung der wahren Aufgabe. Da müssen wir etwas bringen. Für den Weingärtner, für Gott. Und zwar bringen wir dann mehr vor. Wir bringen mehr Frucht, wenn wir da beschnitten werden, damit wir uns nicht so ausdehnen. Denn wir wissen, wie sehr das Fleisch auch immer wieder an Raum gewinnen will in unserem Leben. Ohne beschnitten zu werden, sage noch einmal, werden wir auch im Glaubensleben verwildern. Ich denke, ihr versteht jetzt, was ich sagen will. Aber damit ist noch ein drittes verbunden, Frucht, mehr Frucht. Und dann finden wir Vers 8, viel Frucht. Das ist tatsächlich Sinn und Zweck eines Weinstocks, dass viel Frucht gebracht wird. Heute muss man leider sagen, das war einmal im Weinbau. Heute ist das auch anders. Die EG-Bestimmungen haben festgelegt, nicht mehr viel Frucht zu bringen. Da ist das genau festgelegt. Merken wir, in der Welt gibt es inzwischen andere Sätze. Bei Gott ist der Grundsatz aber immer noch, denn im Glaubensleben unterstehen wir nicht den EG-Richtlinien, sondern den göttlichen Richtlinien. Da geht es um mehr Frucht. Und noch ein viertes, das finden wir in dem letzten Vers, den wir gelesen haben, in Vers 16. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringen und eure Frucht bleibe. Bleibende Frucht. Frucht, viel Frucht, mehr Frucht, bleibende Frucht. Eine ganz wichtige Sache. Und das sollte auch in unserem Leben zu einer echten Frage werden. Es geht also nicht nur darum, viel Frucht zu bringen. Denn da muss man auch immer wieder wachsam sein. Die Frucht wird ja übrigens auch nachher genau beurteilt, nach dem Zuckergehalt. Das ist entscheidend, das wird gemessen, ob auch wirklich der genügende Gehalt darin vorhanden ist. Also nicht nur Frucht. Das muss auch stimmen. Der Inhalt der Frucht wird genau gemessen, wenn die Winzer dann abliefern, da meistens bei der Genossenschaft. Dann wird das genau geprüft. Da gibt es heute Instrumente, kann man genau feststellen, wie viel Zuckergehalt. Dementsprechend wird dann die Sendung bewertet und auch bezahlt. Deshalb ist das Letztere hier eine besonders wichtige Aussage. Es geht in unserem Leben auch darum, Frucht zu bringen, die bleibenden Werte. Und das ist schon, wie ich sagte, eine Frage, die wir gewiss auch uns immer wieder stellen dürfen oder stellen sollen. Hat das, was ich tue, wirklich einen Wert für die Ewigkeit? Wir können ihn nicht immer beurteilen, aber in sehr vielen Fällen können wir es schon beurteilen. Hat das einen wirklichen Wert für die Ewigkeit? Findet man das wieder in der Ewigkeit? Das ist eine wichtige Frage. Sonst geht es uns tatsächlich, obwohl wir Frucht bringen, wie es im 1. Korintherbrief, Kapitel 3 steht, da wird ja von Arbeitern geredet, ist ein anderer Gedanke, aber man kann ihn durchaus mit hier hineinbringen. Und zwar geht es da um gute Arbeiter, schlechte Arbeiter und böse Arbeiter. Also drei Arten von Arbeiter werden da bezeichnet. Nun, wenn man die Frage stellt, was ist ein guter Arbeiter, kommt im Allgemeinen immer die Antwort, der viel macht. Das stimmt überhaupt nicht. Lieben, wie viele gibt es, die haben viel gemacht? Das war alles Ausschuss. Konnte man alles wegwerfen. Ich weiß, bei uns in der Nähe, da wurde eine Brücke gebaut. Die Leute haben gearbeitet Tag und Nacht. Da wurde das Gerüst abgebaut. Prüfung, alles falsch. Die Betonmischung stimmte nicht. Alles abreißen. Merken wir, also es kommt nicht darauf an, ob nun immer viel gemacht wird. Das muss auch stimmen, was man macht. Und das wird hier in der letzten Aussage zum Ausdruck gebracht. Das soll einmal wiedergefunden werden in der Ewigkeit. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Ich denke da immer an ein Beispiel, das habe ich wirklich nie vergessen, obwohl es schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte zurückliegt. Ein Bruder war krank, er hatte auch Krebs. Und dann habe ich ihn besucht und dann sagte er mir, Karl, die Ärzte haben mir gesagt, nur noch wenige Tage. Ich konnte dann auch fühlen, er zeigte mir ein ganz gewaltiges Geschwulst. Und es war auch so, nach einigen Tagen hat der Herr ihn dann abgerufen. Nun, in einer solchen Situation ist natürlich immer, dann fragt man sich, was soll man dann sagen? Und er war wirklich sehr traurig. Und ich habe ihm dann versucht, auch etwas Mut zu machen und zu trösten, habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch eine lebendige Hoffnung haben und was man in solchen Situationen sagt. Dann sagte der Bruder mir, und das habe ich nie vergessen, Karl, das ist alles klar. Das ist für mich kein Problem. Aber jetzt in dieser Situation, nur noch einige Tage, da ist mir das so wichtig geworden, was ich alles nicht getan habe. Und ich habe vieles nicht getan. Und was mich jetzt schmerzt, es gibt in meinem Leben keine Möglichkeit, da irgendetwas noch zu tun oder noch Frucht zu bringen. Zu spät. Also nicht zu spät zur Errettung, sondern zu spät, um Frucht zu bringen. Das hat ihn ungeheuer belastet. Ich habe das so wirklich empfunden, ich habe das nie mehr so empfunden bei diesem Bruder, wie bei diesem Bruder. Was das für ihn eine Not gewesen ist, die da auf seinem Herzen lag, ich kann jetzt nichts mehr tun. Lieben, wie traurig, wenn man in solche Situationen hineinkommen würde. Von daher ist das ja auch letztlich somit ein Sinn und Zweck einer solchen Bibelfreizeit, wie wir das nennen, und solcher Stunde. Nicht nur, dass wir nun hier sitzen und denken, das war eine gute Auslegung, habe ich noch nie gehört, schön, prima, sondern dass wir uns auch Gedanken machen und uns fragen, was will der Herr mir, und zwar ganz persönlich mir, durch diese Aussagen jetzt wieder neu groß machen. Die Uhr läuft. Die Uhr läuft in unserem Leben. Die können wir nicht still haben, festhalten. Es geht immer weiter. Viele von uns sind schon in diesem Rentenalter. Da wird es schon schwierig, noch etwas nachzuholen. Aber manche sind vielleicht jung. Sie können sich noch wirklich so einsetzen, obwohl es im Rentenalter auch noch viele Möglichkeiten gibt. Wir sollten nie sagen, zu spät. Solange der Herr uns noch Kraft, Freudigkeit und die entsprechende Gesundheit und Möglichkeiten gibt, sollten wir doch das zu einer Frage machen. Herr, hast du für mich, auch für einen Rentner, für eine Rentnerin noch eine Aufgabe? Ich bin überzeugt, wenn diese Frage aufrichtig ist, hat der Herr einen. Wenn er uns keine gibt, müssten wir vielleicht auch einmal fragen, ob die Frage überhaupt berechtigt, richtig war. Es gibt viele Geschwister, die sagen etwas, aber die denken dann ganz anders. Also ist dieser Wunsch aufrichtig? Wir stehen in dieser Aufgabe und der Herr erwartet etwas. Es geht nicht, ob wir damit den Himmel verdienen, das können wir nicht. Frucht für Golgatha, so sagt es Gotthold Beck, ist Gnade. Es ist wirklich Gnade. Aber es ist auch Dank. Dank für Golgatha. Meine Lieben, es ist einfach, ein Dankgebet zu sprechen. Aber es ist oft nicht so einfach, wenn wir die Gelegenheiten wahrnehmen, die der Herr schenkt, um dann durch den Einsatz dem Herrn Dank zu bringen für das, was er an uns getan hat. Denn es ist kein Zufall, dass Vers 13 hier steht. Es ist ein Satz, den wir auch kennen. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Der Jesus sagt, ich nenne euch jetzt Freunde. Aber wie, sie waren nicht immer Freunde. Und wir waren auch keine Freunde. Lieben, wir waren Sünder. Wir waren kraftlos. Und Paulus geht so weit im Römerbrief, Kapitel 5, dass er sagt, wir waren Feinde Gottes. Übrigens, in diesem Abschnitt sagt Paulus ja diesen schönen Satz, für den Gerechten stirbt keiner, aber für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Aber hier geht es ja nicht, wir waren ja keine Gerechte, wir waren auch keine Gütige, wir waren Feinde Gottes. Und dafür ist der Herr gestorben. Ist das nicht Grund, dankbar zu sein? Ist das nicht ein Grund, auch diese Dankbarkeit wirklich durch die Hingabe zum Ausdruck zu bringen?